Ich habe hier gerade diesen Hut in der Hand, habe ich eingangs auch, nein, anders. Also als erstes mal wieder, wie immer, möchte ich mich jetzt bedanken, mal wieder bei Kavi und auch bei Mike, dass wir heute Abend wieder hier sind, sein dürfen. Einmal im Monat, den ersten Dienstag, für unsere Lesung und die Unterstützung, die wir erfahren. Vielen Dank dafür. Und dann, das kann man beklatschen. Durchaus. Und dann hat Mike mir den Hut in die Hand gedrückt, der ja auch fester Bestandteil unserer unvergesslich grandiosen Shows hier sind, den wir dann immer einmal rumgehen lassen für einen kleinen Obolus. Könnt ihr euch dann jetzt gleich oder nachher irgendwie noch überlegen, wie viel das dann sein darf. Öge hatte ihn auf und wir kamen nicht drauf. Und es ist, also, er sagte Britney Spears. Sehe ich dann aus wie Britney Spears? Nein, er sah aus wie einer der Kastelruther Spatzen. Ja, und ich bitte das nochmal kurz unter Beweis zu stellen. Ich glaube, das ist ziemlich eine 1:1 Kopie quasi. Also, den lassen wir dann natürlich. Wir lassen das, ihr könnt das dann ja mal anfangen oder rumgeben am Ende dann machen, dann bin ich das schon los. So, für unseren zweiten Teil greife ich nochmal zurück auf den Kontrabass von Patrick Süskind. Ich sagte es ja, das sagte ich nicht, das sage ich jetzt nochmal. Ich habe mal bei der...
Doch, das war's.
Das habe ich gesagt, ne? Habe ich ja nicht eben in der Pause erzählt. Beim Schleswig-Holstein Musikfestival für die Orchesterakademie gearbeitet und dadurch quasi mit einem nicht so ganz unwichtigen Teil der Musik, nämlich dem Klangkörper, ausgiebig Kontakt gehabt, vor allem mit der Sektion der Bassisten, wie ich schon eingangs sagte. Und in diesem Monolog, den Patrick Süskind geschrieben hat für Bass, für einen Bassisten, geht es natürlich um alle Fassons oder Facetten der Musik, unter anderem eben auch das Orchester so ein bisschen und aber generell natürlich auch darum, was Musik eigentlich ist, was Musik als solche jetzt bedeutet und gar nicht mal so unbedingt ein einzelnes Instrument vielleicht herausgehoben wird. Und da finde ich, hat er eine sehr schöne Analyse vorgenommen hier, die ich euch jetzt gerne mal vorlesen möchte. Das Buch übrigens sehr empfehlenswert und da es ja ein Theaterstück ist, ist es ja auch wie viel sind es denn hier? Also knapp 90 Seiten und viel länger als 90 Minuten, um das zu lesen, braucht man auch nicht. Also das ist wirklich wie, kann man so in einem Rutsch gut weglesen. Der Ich-Erzähler setzt also fort. Ich bin als Orchestermusiker ein konservativer Mensch. Befürworte Werte wie Ordnung, Disziplin, Hierarchie und das Führerprinzip. Bitte das jetzt nicht falsch zu verstehen. Wir Deutsche denken bei Führer immer gleich an Adolf Hitler. Dabei war Hitler höchstens Wagnerianer und ich stehe Wagner, wie Sie wissen, ziemlich kalt gegenüber. Wagner als Musiker jetzt vom Handwerk her gesehen, tät ich sagen, unterprima. Eine Partitur von Wagner strotzt von Unmöglichkeiten und Fehlern. Der Mann hat ja auch selbst kein einziges Instrument gespielt, außer schlecht Klavier. Der professionelle Musiker fühlt sich da bei Mendelssohn, geschweige denn Schubert, tausendmal besser aufgehoben. Mendelssohn war übrigens, wie der Name schon sagt, Jude. Ja, Hitler seinerseits hat von Musik außer Wagner so gut wie nichts verstanden und wollte selbst auch nie Musiker werden, sondern Architekt, Maler, Städteplaner und so weiter. So viel Selbstkritik hat er dann doch gehabt, trotz seiner ganzen Zügellosigkeit. Die Musiker waren ja für den Nationalsozialismus sowieso nicht so empfänglich. Bitte, trotz Furtwängler und Richard Strauss und so weiter, ich weiß, problematische Fälle, aber diesen Leuten wurde mehr angehängt, weil Nazis im positiven Sinne waren sie nicht, niemals. Nazitum und Musik, das können's nachlesen bei Furtwängler. Das geht einfach nicht zusammen. Niemals. Natürlich wurde auch damals Musik gemacht, das ist doch klar. Die Musik hört doch nicht einfach auf. Unser Karl Böhm zum Beispiel, der stand doch damals in der Blüte seiner Jahre. Oder Karajan, den haben sogar noch die Franzosen im besetzten Paris umjubelt. Auf der anderen Seite haben auch die Gefangenen im KZ ihre eigenen Orchester gehabt, so viel ich weiß. genauso wie dann später unsere Kriegsgefangenen in ihren Kriegsgefangenenlagern. Denn Musik ist etwas Menschliches, jenseits von Politik und Zeitgeschichte. Etwas allgemein Menschliches, möchte ich sagen. Ein der menschlichen Seele und dem menschlichen Geist eingeborenes, konstitutives Element. Und es wird immer Musik geben und überall, in Ost und West, in Südafrika genauso wie in Skandinavien, in Brasilien genauso wie im Archipel Gulag. Weil Musik ist eben metaphysisch, verstehen Sie? Metaphysisch, also hinter oder jenseits der rein physischen Existenz, jenseits von Zeit und Geschichte und Politik und Arm und Reich und Leben und Tod. Musik ist ewig. Goethe sagt, die Musik steht so hoch, dass kein Verstand ihr beikommen kann. Und es geht von ihr eine Wirkung aus, die alles beherrscht und von der niemand imstande ist, sich Rechenschaft zu geben. Dem kann ich nur zustimmen. Ich würde sogar noch weitergehen als Goethe. Ich würde sagen, dass ich, je älter ich werde und je tiefer ich eindringe in das eigentliche Wesen der Musik, desto klarer wird mir, dass die Musik ein großes Geheimnis ist, ein Mysterium, und dass man, je mehr man von ihr weiß, desto weniger ist man in der Lage, noch überhaupt etwas Gültiges zu sagen. Goethe war ja bei aller Hochschätzung, die er auch heute noch und zu Recht genießt, streng genommen kein musikalischer Mensch. Er war Lyriker in erster Linie und als solcher, wenn man will, Rhythmiker oder Sprachmelodiker. Aber alles andere als Musiker. Anders wären ja auch seine mitunter grotesken Fehlurteile über Musiker gar nicht zu erklären. Aber vom Mystischen her hat er eine Menge verstanden. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass Goethe Pantheist war. Wahrscheinlich. Und nun steht ja der Pantheismus in enger Beziehung zur Mystik. Er ist gewissermaßen ein Ausfluss der mystischen Weltanschauung, wie sie auch schon im Taoismus und in der indischen Mystik und so weiter vorkommt, sich durchzieht durch das ganze Mittelalter und die Renaissance und so weiter und dann unter anderem in der Freimaurerbewegung im 18. Jahrhundert wieder auftaucht. Und jetzt war ja Mozart Freimaurer, das wird Ihnen geläufig sein. Mozart ist schon in relativ jungen Jahren zur Freimaurerbewegung gestoßen, als Musiker, nicht wahr? Und das ist meines Erachtens, und ihm selber muss das auch klar gewesen sein, ein Beweis für meine These, dass ihm, Mozart, die Musik letztlich auch ein Mysterium gewesen ist und er weltanschaulich zu der Zeit einfach nicht mehr weitergewusst hat. Ich weiß jetzt nicht, ob Ihnen das zu kompliziert wird, weil Ihnen wahrscheinlich die Voraussetzungen fehlen. Aber ich selbst habe mich jahrelang mit der Materie beschäftigt und ich sage Ihnen das eine. Mozart wird vor diesem Hintergrund weit überschätzt. Als Musiker wird Mozart weit überschätzt. Nein, wirklich, ich weiß, dass das heute wenig populär klingt, aber ich darf sagen, als einer, der sich jahrelang mit der Materie beschäftigt hat und schon berufswegen studiert hat, dass Mozart verglichen mit Hunderten seiner Zeitgenossen, die heute völlig zu Unrecht vergessen sind, absolut auch nur mit Wasser gekocht hat. Und gerade dadurch, dass er schon als Kind so früh begabt war und schon als 8-Jähriger das Komponieren angefangen hat, war der Mann natürlich in kürzester Zeit total am Ende. Und die Hauptschuld daran trägt der Vater, das ist ja der Skandal. Ich würde doch meinem Sohn, wenn ich einen hätte, und er könnte 10-mal so begabt sein wie Mozart, weil dazu gehört nichts, dass ein Kind komponiert. Jedes Kind komponiert, wenn sie es dazu abrichten wie einen Affen. Das ist kein Kunststück. Aber eine Schinderei ist es, eine Kinderquälerei. Und das ist verboten, mit Recht heute, denn das Kind hat einen Anspruch auf Freiheit. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass es ja zu der Zeit, als Mozart komponiert hat, praktisch noch nichts gegeben hat. Beethoven, Schubert, Schumann, Weber, Chopin, Wagner, Strauss, Leoncavallo, Brahms, Verdi, Tschaikowski, Bartok, Stravinsky. So viel kann ich gar nicht aufziehen, wie es damals. 95% von der Musik, die unser einer heute einfach intus hat, haben muss, geschweige denn ich als Professioneller, die hat es damals ja noch gar nicht gegeben. Die ist ja erst nach Mozart entstanden. Davon hat ja Mozart überhaupt keine Ahnung gehabt. Das Einzige, ja, was es damals an Namhaften gegeben hat, das Einzige, das war Bach. Und der war total vergessen, weil der war Protestant. Den haben sie ja erst wiederentdecken müssen. Und deshalb war die Lage für Mozart damals ja ganz unvergleichlich einfacher, unbelastet. Da konnte einer hergehen und unbekümmert frisch daherspielen und komponieren. Praktisch, was er wollte. Und die Leute waren ja damals auch noch viel dankbarer. In der Zeit wäre ich ein weltbekannter Virtuose gewesen. Aber das hat Mozart niemals zugegeben. Im Gegensatz zu Goethe, der da doch ehrlicher war. Goethe hat immer gesagt, dass er Glück gehabt hat, dass die Literatur zu seiner Zeit sozusagen ein unbeschriebenes Blatt war. Glück hat er gehabt. Ein Saumassel auf gut Deutsch. Und Mozart hat das nie zugegeben. Und das mache ich ihm zum Vorwurf. Da bin ich so frei und nehme kein Blatt vor den Mund, weil sowas ärgert mich. Und, das nur noch am Rande, was Mozart für den Kontrabass geschrieben hat, das können Sie vergessen. Man sieht diese Figur schon entstehen, wie er sich da... Also man muss dazu wissen, dass er in einer Mietswohnung wohnt, ein Zimmer schalldicht ausgekleidet hat, in dem er seinen Bass stehen hat, der ihn quasi wie eine Partnerin... Die er immer anschauen muss und so. Und dann in diesem völlig leisen oder schalldichten Zimmer Bier trinkt und diesen Bass anstarrt und ihn mal spielt oder auch mal nicht und so. Und das ist, ja, das ist die Situation dieses Stückes. Gut, ein Wechselspiel, zu dem kommen wir jetzt. Jetzt werden sich Stefan und Ögür quasi...
Ögür Konserve.
Ja, sind ja Fans geworden. Wir wissen alle, welchen großartigen Einfluss, welchen entscheidenden Einfluss auf die Musikgeschichte der letzten 15, 20 Jahre du genommen hast. Das ist ein, was es alles nicht gäbe ohne dich, werden wir gleich hören. Und das machen die beiden jetzt mal im Wechsel.
Ich mache den Anfang.
Die Konserve
fängt
an?
Nee, Stefan fängt an. Wir machten unser Ding, schrien unsere Texte heraus und warteten auf das Etwas, das Große. Und dann kam er, der andere, der Spezielle, der eine, der uns alle verzauberte und schleuderte seinen Text, seine Worte, sein Leben in die Weite des Raumes und zog uns alle in seinen Bann. Wir saßen und staunten, schrien und wurden mitgerissen im nicht enden wollenden Taumel der Worte, der Stimme, der Kraft. Wir wollten sein wie er. Blieben wir selbst und doch etwas verändert nach ihm. Wir zitieren seine Worte, ohne nachzuahmen, denn da gibt es nichts nachzuahmen, nichts zu imitieren. Es ist unwahrscheinlich, dass das funktioniert. Nur genießen und erinnern an den magischen Moment, das erste Mal, als wir den neuen Klang hörten und fühlten und der Raum sich unter seinen Worten ausdehnte und nach 3 kurzen Minuten explodierte in Ekstase und Faszination. Bitte. Gib mir mehr davon.
Ja. Ich sag noch was zu dem Stück, was jetzt kommt. Es ist, glaube ich, Präludium, ne? Ja, also während das erste nicht so ganz ernst zu nehmen war, bewusst Satire, habe ich mich im zweiten an ein Stück von Bach gewagt, nämlich... Ah, also von Britney zu Bach. Ja, Musik ist überall schön. Jedenfalls handelt sich um das wohltemperierte Klavier und daraus das Präludium Nummer 6 in D-Moll. Das ist der Soundtrack und ich habe dazu eine Art Rap-Text, könnte man sagen, gemacht. Ein klapperndes Gedicht. Hört es euch einfach mal an.
Kalter silbergrauer Trommelhammer klopft mit monochronem Jammer an des Kopfes blutgebleichte, seelenlose, sonst getroste, scherzbeleichte Denkerstirn. Da Das Pendel jagt Sekunden durch des Schädeldaches Schirm. Spiralenbahn umwunden, sieh das Labyrinth durchhirn. Unsäglich leicht, die Stirn gebleicht, von Furcht erweicht, die Hand mir reicht. Der Nacht entfachte, tausendfache, ebenflache, nie belohnte, bald entthronte Ton. Singe, klinge, schwing die Sinne, bringe, klinge in die Kimme, zwinge, spinne, wenn der Bleibart sich mit Elend wichtet so zart und die Sehnsucht sticht hart in die Weichen, wie das Schwert war Schmerz und wie die Lust ward Kerz.
Wird es, glaube ich, erotisch, oder?
Das geht aber vornehmlich geht es um Musik.
Was sich ja nicht ausschließt.
Was sich nicht ausschließt. Das ist wieder so ein kleiner Ausschnitt aus diesem Krimi, aus dem Romanentwurf, der bei mir zu Hause dümpelt. Und ab und zu mal wiederbelebt wird. Der Nachgeschmack des Espresso vermischt sich auf angenehme Weise mit dem Rauch der Zigarette zu etwas, das mich immer an Lakritze denken lässt. Ich erinnere mich an eine sehr liebe Bekannte. Ihre Küsse aus Nikotin und schwerem Rotwein, jeder einzelne ein kleines Versprechen. Dieses Stück ist ein einziger Orgasmus, hatte sie an jenem ersten Abend im Herbst 1997 gesagt, John Coltrane auf den Plattenteller gelegt, mir die Hand sanft um den Nacken gelegt. Ascension, 1965. Was folgte, war ein nicht enden wollendes Wechselspiel aus vollständiger Hingabe und purer Ekstase. Als ich schließlich erschöpft in ihrem Schoß lag, meinen Kopf an ihren Hüftknochen geschmiegt, den feinen Schweißfilm auf ihrer Haut an meiner Wange und das zarte, rötlich-feucht glänzende Haardreieck vor Augen, knackte die Nadel des Plattenspielers wieder und wieder in der Auslaufrille der schwarzen Scheibe. Einige Wochen später hat sie mich verlassen. Ich habe mir die Platte selbst gekauft. Dieses Stück, von dem der Musikkritiker Joachim Ernst Behrendt so treffend geschrieben hatte, es ist eine hymnisch-ekstatische Musik von der Heftigkeit des 40-minütigen Orgasmus. Wer diese Platte jemals gehört hat, kann es nachvollziehen. Es ist John Coltrane, es ist ein sehr spiritueller John Coltrane und es ist ein sehr ekstatischer John Coltrane. Die Platte ist einfach der Hammer. Also Ascension 1965 kann ich wirklich nur empfehlen und ich kann es nachvollziehen, was Joachim Ernst Behrendt dort schreibt. Am besten auflegen, das Licht ausmachen und die Augen zumachen und dann einfach mal die Musik wirken lassen. Es ist ein Wechselbad der Gefühle, was diese Musik verursacht. Und darauf basierend ist halt dieses kleine Stück Text entstanden, weil diese Musik einfach so bewegend ist, das habe ich bei noch keinem anderen Stück gehabt. Also es ist schräg, es ist Free Jazz, es ist verstörend, aber es ist auch so unglaublich faszinierend, was Musik dann auch mit einem anrichten kann. Danke. Ja. Ich glaube, Öge ist dran.
Ja, dann kommt jetzt Ögürs liederliche Lieder Teil 3.
Verstörende Musik.
Ja. Es gibt in München ein Label, das heißt Trikont. Die haben so eine Vorliebe für solche Produktionen. Tatsächlich.
Ja, oder bei Walter Ulbricht Schallfolien, was es mal in Hamburg gab.
Walter Ulbricht Schallfolien?
Ja, genau. Wurde in Hamburg in einem Plattenladen vertrieben, der Unterm Strich hieß. Und zwar, also ein wunderbarer Name für einen Plattenladen, finde ich. Und der Name kommt aber nur daher, dass die Straße, in der er liegt, unterm Strich heißt. Aber trotzdem. Unterm Strich kommt immer das Beste. Ja, also wir hören jetzt, da ist der Soundtrack, kommt aus einem Soundtrack, nämlich den die elektronische Musikerin Wendy Carlos, eine Transsexuelle, also hieß früher Walter Carlos, aber heute eben Wendy Carlos, für Stanley Kubricks Clockwork Orange geschrieben hat. Und darin gibt es ein Orange Minuet, das es leider nicht in den Filmen nachher geschafft hat, aber es ist elektronisch auf dem Synthesizer gemacht. Und ich habe da eine besondere Beziehung zu, weil meine allererste Platte war von Wendy, damals noch Walter Carlos, Switched on Bach. Also Bach elektronisch gespielt auf einem Moog Synthesizer. Das war noch ein monoauraler Synthesizer. Also er oder sie musste damals sämtliche Stimmen einzeln einspielen und auf einem 8-Spur-Tonband zusammenmixen. Und wenn es mehr als 8 Spuren war, musste sie 8 Spuren erstmal zu 4 zusammenfassen, um dann weitere 4 zu haben. Also ein immenser Aufwand. Und auch noch für Clockwork Orange, für den Soundtrack, hat sie diesen Aufwand betrieben und hat eben dieses kleine Orange-Minuet geschrieben, was es, wie gesagt, in den Film nicht geschafft hat. Und ich finde das so schön und es ist so lieblich. Und da habe ich einen kleinen Liebesliedertext drauf gemacht. Band ab. Das ist es, ja.
Du bist die Schöne, du, dir sei meine Lieb, du bist die Röte, du. Morgen ein Blut, geblütete des Tags, die Blümelein rein, sollen dir Kelch und Schein sein. Du bist die Schöne, du, dir sei meine Lieb, du bist die Röte, du am Morgen. Doch wenn ich nachts das Leben ausgeraucht und nicht erlaucht mich mit Sehnen verbinde, wenn jenes Dunkle mich bewacht und meine Nacht mich nimmer lässt Röte gewinnen, dann bist du Schöne mein, ein Trost und auch Trieb sei dann der Röte, bist du Liebe. Du bist die Schöne, du, dir sei meine Lieb, du bist die Röte, du. Am Morgen ein Blut, geblütete des Tags, die Blümelein rein, sollen dir Kelch und Schein sein. Doch wenn uns einst das Glühen ausgelaugt und nicht mehr braucht unsere sehnenden Stimmen, wenn Liebe stirbt ganz ohne Acht und solche Nacht uns hält dann gefangen im Wimmern, will ich noch singen dir mein liebendes Lied, dann wird erringen dich mein Loblied. Du bist die Schöne, du, dir sei meine Lieb, du bist die Röte, du, am Morgen ein Blut, geblütete des Tags, die Blümelein rein, sollen dir Kelch und Schein sein, die Blümelein rein, sollen dir mein Schein sein.
Darf ich ganz kurz dazwischen, lieber Stefan? Eigentlich geht es ja zu dir zurück. Mir fällt gerade was ein, weil das gerade gut dazu passt. Diese Musik hätte sein sollen für den Film Clockwork Orange, den Stanley Kubrick verfilmt hat. Das Buch ist von Anthony Burgess. Und was die wenigsten wissen, ist, dass Anthony Burgess eigentlich Komponist gewesen ist, sich auch als großer Musiker verstanden hat und unter anderem hat ja wirklich eine Weltkarriere gemacht und hat seine letzten Lebensjahre in Monaco verbracht, wo er an der Riviera, weil er eine italienische Frau hatte häufig, Musik komponiert. Music from a British writer on the Riviera, glaube ich, heißt es. Da gab es so ein Quartett, dessen Namen ich vergessen habe, die das eingespielt haben. Also wo man merkt, dass seine Arbeit als Autor und als Musiker quasi zusammenfließt, so ein bisschen im Selbstverständnis seiner Person. Und das hat einen ganz besonderen Ausklang gefunden oder Einfluss gefunden in einem Roman von ihm aus den 60er Jahren, der Napoleon Symphonie heißt. Und das Buch ist so aufgebaut wie das Libretto dieser Oper. Also die ganzen Kontrapunkte und so, die im Libretto gesetzt werden, findet man, wenn man das Buch liest, auch wieder durch bestimmte Ereignisse, die da beschrieben werden. Und es geht nachher natürlich napoleonische Kriege. An einem Punkt, wo das alles kippt, ziehen zwei Armeen aufeinander zu, über eine Brücke aneinander vorbei sozusagen, wo der Wechsel, also wo er versucht hat, eine Symphonie in eine literarische Form zu bringen. Ich habe das nur mal überflogen, aber das, wenn es das auf Deutsch gibt, weiß ich gar nicht, ob es das überhaupt jemals auf Deutsch verfasst worden ist. Es fällt mir gerade dazu nur ein, den Clockwork Orange, Anthony Burgess, Autor und Musiker zusammen. Und ich finde, man hat das eben auch sehr schön gehört, wie Musik und Text quasi oder Worte und Musik einfach auch zusammenspielen. Ne?
Ja, das ist noch ein Text von mir, der ist entstanden zu einem Jazz-Slam, was sonst? Der Tag kann sich nicht entschließen, die Nacht zu verdrängen, den letzten Abend zu verwischen, die gleichmäßigen Atemzüge an seiner Seite erschöpft vom Tag, vom Abend, beruhigen ihn nicht. In der Küche die Reste des Buffets, der Geruch alter Freundschaft noch zwischen den Wänden, der Nachhall der Gespräche zwischen seinen lautlosen Schritten, Smalltalk über Kindersitze und Regensensoren in geleasten Autos, über Karriere und Boni hinter Schreibtischen und Glasfassaden, über Bausparkredite und Riester-Rente, für gemauerte Träume auf 300 Quadratmeter Neubaugebiet Vorstadtboden. Die Frage nach seinem Leben von Kunst. Das Wort ausgespuckt wie gelber Schleim liegt wehrlos auf dem Esstisch und flüchtet sich unter das Sideboard vor der Bitte nach einer Kostprobe. Und er sieht sich vor ihnen stehen, widerstrebend ein Stück von sich opfern für verhaltenen Beifall, für ein Kichern an der falschen Stelle, für ein höflich gemeintes Lob mit einer letalen Dosis Verachtung. Und er geht ins Bad. Die Hand erweckt das Radio zum Leben, Nachtprogramm der Morgen noch Zukunft. Und während die Musik ihn leise umspült, trinkt er ein Glas Wasser und blickt in den Spiegel. Sieht sich tief in die Augen, das Rasiermesser in der Hand, fühlt sich kalt an und beruhigend, als er es wiegt und an die Kehle setzt. Er stellt sich vor, welche Blumen auf dem Sarg liegen, welches Holz. Er sieht die Freunde und Bekannten. Er hört ihre belanglosen Gespräche über Bausparkredite und Bankenkrise, über Kindersitze und Regensensoren. Er hört ihr Suchen nach Gründen. Er hört sie einfache Lösungen finden. Erfolglos, perspektivlos, brotlos, Kunst, verschwendetes Leben. Und er stellt sich vor, welche Musik gespielt wird, welche Musik. Dieser Schmerz geht tiefer als alles zuvor. Er hört die Klänge des Trauer-Mainstream. Er weiß, dass gesellschaftliche Konventionen siegen werden und niemand an New Orleans zu denken wagt, an Fröhlichkeit in Traurigkeit. Er sieht in den Spiegel und Trauer wird zu Schmerz, wird zu Verzweiflung, wird zu Wut. Das Radio lässt ein Saxophon frei und Charlie Bird Parker zwitschert von der Fensterbank. They can't take that away from me. Und er legt das Messer aus der Hand, wartet lächelnd auf den Morgen, während Charlie Parker um sein Leben spielt. Dankeschön.
Ich schiebe noch mal ganz kurz ein. Julio Cortázar, Der Verfolger, ist eine Geschichte, ich erzähle es eines Biografen, eines Musikers, Johnny Parker in diesem Buch, aber es ist natürlich Charlie Parker, ganz unverblümt. Der Name fiel schon so oft, wir lesen nicht draus vor heute, aber tolles Buch, kann ich nur empfehlen und auch nicht dick. Lullaby?
Lullaby ja. War das, was ich gerade hatte.
Ach, das war das.
Das war Lullaby.
Kann ich nicht lesen, oder was? Wie geht's denn? Ach so, Planet Future natürlich.
Ach so. Okay.
Entschuldigung, ich habe mich verguckt. Meine Krickelschrift hier.
Ja, ist ja
voll daneben.
Ah. Lullaby? Nein, Charlie. Ja, vom Jazz kommen wir jetzt zu einer anderen, noch einer anderen Musikrichtung als der, die wir heute schon gehört haben oder angesprochen haben. Es geht um Techno, genauer genommen um Goa.
Liegt die im Blut.
Also die Verbindung Sex and Drugs and Rock'n'Roll ist ja sprichwörtlich. Bei Goa ist die noch enger, also zumindest der erste Connects. Der zweite. Also Goa und Drugs and Goa. Darüber habe ich einen Text geschrieben, den ich, der hat autobiografische Züge, nämlich als die Schaubude, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wo die ist, in der Leginstraße, als die Schaubude noch Tanzdiele war, das war so 2002, 3, 4, sowas um den Dreh. Oder noch davor.
90er.
Ja. Auch altes Jahrhundert, ne?
Ja.
Jahrtausend. Da gab es dort immer Goa-Partys und einen von denen, die das mitveranstaltet haben oder auch als DJ da verstrahlt Platten aufgelegt haben, den kannte ich ganz gut. Das war der Jens. Und der Jens hat mich auch in diese Goa-Welt samt ihrer Verdrogung eingeführt. Man kam da also in die Tanzdiele irgendwie nachmittags um 14 Uhr an einem Samstag und die hatten schon am Samstagmorgen so gegen 4 hatten die angefangen. Um 14 Uhr war man also schon auf einem gewissen Chill-Out-Level. Das ging dann aber bis Sonntag weiter. Also man hat 3 Tage lang durchgefeiert und das fand ich ganz interessant und habe darüber diesen Text geschrieben. Planet Future. Planet. Futur, Plusquam, Psycho, Psylo, Colors, vernetzt, durchs Gebirge des Silbertons. Eselsgleichung mit der unbekannten T und Delta T im Leib. Die Papiersequenz des Rapport ist Sangestirn und Ferientic-Prinzip. Die Verdichtung der Fleische zu einer riesenhaft familiären Boulette. Wisset, wir sind ein Fleisch. Vom Geist erschienen, hüllen wir die Knochen der Berückten. Text.textacy. Das Publikum vergibt Punk-Punkte. Du aber bist, so sprach Mr. Beatty Beast, ein Zahnfleisch an mir, das sich entzündet, denn das Streichholz dran geht. Gut, geben wir noch etwas Zunder in die Mündung der spärlich und nackt gegliederten. Mein Rekorder hat 2005 ASA, Lichtreserve für den Hirtentext, eingeschlossen. Du nimmst 4 Fanta und bist voll auf dem kohlensauren Trip. Dein Fleisch erbleicht nicht mehr, es erbuntet. Mosaikflanell am Ohrläppchen hören wir weich. Der Beat ist Konzentrat. Die Message, Massage. Von den Füßen aufwärts stehst du, nicht mit losem Kopf, den Hals darunter schwingend. Schweigsam schleichst du dann unter der schleimenden Krempe des Pilzkopfes und dessen des Pilzes. Lamellen zerteilen dich mit Licht. Das Licht, jenes kommt immer aus der Finsternis. Nussförmig Geiger zählt es durchs ganze Spektrum. Der Psylologenkongress tagte 3 Tage lang. Dann waren die Binden über Stirn und Armreif getränkt von Funkenflug und Schweißerblut. Reflexhaft erschien der Mond in reifem Glanz und wie ein Donut so rot. Go a trip, sagte Zylo, doch schrieb's falsch auf den Block an der Theke. Es war zu leise hier zum Sprechen. Wie ein Turnusbild sank von da aus darunter Dunkelheit bis hinab ins Gebälk der tanzenden Family Hype for Hypnotic Ever. Das Blatt, auf dem ich schrieb, glomm ultraviolett vom Schwarzlicht. Ich schrieb zum Beispiel: Ich bin der Schwan im Lehnstuhl, den langen Giraffengirlandenhals in die Stuhllenden gelehnt. Und ich dachte, so komme ich nicht davon, beziehungsweise ich komme davon nicht so wie zu Hause vor der Tranktonne. Wir hatten Trankverschnitt in jedem Phasertank und ein Laserstrahl aus mir oder über mich hinflog. Hi, das war die da eben vorbeitanzte Taisys Ex. Hoch aufgeschossen stand sie dürr im Gewand und sexte Fuß an Fuß über die Überfliegerfläche. Deinem Hirten fehlt der Beat, sagte Mr. Beatty Beast neidisch zu ihr und zerfleischte sich die Lippen mit einem Schlachtermesser aus Bier und Tee. Dir läuft alles runter, Mann, wie Öl, sagte ich. So befühlten wir uns jetzt, eingestülpt wie ein sechsdimensionales Möbiusband in jede Körperöffnung, die wichtigsten beide Ohren. Wer ist dein Leib? Wer steigert dein Leib? Wer ist der Grenzer mit Gewehr, den er bei sich trägt? Wahrlich, hier kann man trefflich Sitz schwitzen. Niemand entzürnt sich, wenn du der Leibhaftige bist, gleich 2 Zentimeter von deinem Stift entfernt. Taisys Ex stand die Bürette vom Kinn ab bis zum unteren Haarabsatz, wie ein Stock, auf den man, weil brüchig, sich nicht stützen darf. This is the house in the middle of our trans car named Desire, flüsterte Mr. Beatty Beast. Sonja, klar, dass da so genommen, was im Bus war, das datenschleudernd an die Neuronenpflaumen hämmerte, das Rückgrat mit 2 Meter pro Sekunde auf- und abwanderte, letzteres Abwandern, hinein in die gekillte Hornhaut am Überbein, direkt am Fingerzwirn, Version 2.5. 10 Dachidioten hingen am Balken, weil sie fest annahmen, dieser Sims könne fliegen, und wenn er's nach langem Zögern täte, wollten sie's nicht verpassen. Die Start-up-Sequence war bereits geladen. Du bist Musenfleisch, erinnere dich. Sag an, Liebeskot, liebkost aus E gequetscht, wonach du riechst. Du bist im Grasgitter nicht als Seil gewickelt, sondern das Gitter selbst, ein Halm neben dem anderen im Goa-Wind und stoned wie ein halmer Stein, der das Fortschreiten des Gegners auf dieser Linie stillstehend verhindert. Modemocracy und MDM-cracy, so entwickelte mir laut ins Ohr Mr. Beatty Beast die dazugehörige Ideologiefrequenz der DNA-Bits. Die Doppelhelix verändere sich nicht von selbst, quasi mutabor Naturgesetz, sondern man müsse sich selbst in deren Windungen begeben, um dran zu hämmern, sie von innen aufzuweichen. Wenn sie flexibel und biegbietsam genug ist, kannst du, ohne dass sie Schaden nimmt, in ihr zerren und zehren. Machte Zylo, ein Ja sollte es her sein. In dem Moment wurde Zylo vom Psylo-Kommissar verhaftet. Berserkerhaft zittrig auf einmal. Die Beschleunigungen zerschossen ihn für einen Augenblick. Ein zitterndes Leadstar-Retrovir im vorderen Stirnlappen als Data-Pfeil mitten ins Schwarze, ins kleine Schwarze, punkthaft zerrüttet. Und der ohrenverhaftete Schmalz war ein Pfropf im Ausguss, durch den der beataktive Fallout-Staub hätte abregnen sollen. E2 plus 10 Minuten. Im Synapsenspalt rennt das Programm DBXV3.03. Gib Beat Nickel Odeon in die Schründe, bat Mr. Beatty Beast und langte nach einer Teetasse. Und farbig geht das Leid flöten. Zylo trank mit und sog einer Mega Jolly den Violettfleck an den Hals, dass sich die Lippen bogen. Seit geraumer Zeit sei er schief geebnet, mitten in der Ebbe des Chill-Off. Sangesschwestern sehe, die geigten Fersen sonnengleich und gaben dem Brett unter ihren Füßen die Sporen, Stempel nach Stempel, Fußabdruck in das weiche, schimmelübersäte Kunstgras. It's one small step for a woman. Lex Referenz Tape Side B. Die Rechtschreibprüfung linkischer Verse entstand auf einer circa 0,5 gespreizten imaginären Linie auf dem Floor, der sie mit Gnade im Blick alle folgten. Du bist im Leim nicht zäher als sonst, sagte sie zu Zylo. Und das war eigentlich als Kompliment für Mr. Beatty Beast gedacht, der aber lag wie die Lache von herzlichem Glückspunsch duftgemäß im Raum, kreuzte Taisys Ex und Zylo und deren dargereichte Harmonieblicke. Zylo löste den Stöpsel aus ihr und sagte mir, du bist das Tape in gebetsfertiger Pose, gesteint inmitten unser aller Brett, schreib und spann das Field in unser euer Ohr. Und das war so offen schon wie Mr. Beatty Beasts Sommerschwein um 7:30 nach durchlegenem Schlaf. Also rein damit, Schichtkäse und frische Granulat. Scheingang in der Besenkammer, die Chemie des Textes, radikale Reaktion findet im Kerngehäuse meiner Birne statt. Ich wusste, der Drucker hat sich verdruckt. Verdockt war das Eiselmaß und Eisbrecher lagen stoisch vor Anker. Und wahrlich, ich sage euch, Taisys Ex zeichnete mir Schilfschliff mit dürrem Kajalstrich mitten in mein Rohrdommelherz. Dankeschön.
Da fragt man sich ganz insgeheim, ob was man jetzt lieber hätte, ob du das quasi so gesehen hast oder ob das nur so vorgekommen ist. Induziert quasi.
Das lässt sich im Nachhinein nicht unterscheiden.
Ja.
Ja. Ja, wenn ich das richtig im Blick habe, sind wir jetzt fast am Ende.
Fast am Ende, genau.
Das heißt, ich habe sozusagen das Vergnügen, wenn Mike gleich wieder drin ist, das letzte Stück sozusagen einzuleiten.
Du könntest dann absingen, genau. Fast quasi.
Das würde ich gerne tun, und zwar mit einem tatsächlich sozusagen mit den letzten Absätzen aus einer Kurzgeschichte von James Sallis. James Sallis ist Amerikaner, ist in Deutschland am bekanntesten durch seine Krimis geworden. Ziemlich düstere, sehr minimalistische Sachen. Hat aber auch Lyrik geschrieben und einige Kurzgeschichten, und dies ist eine Kurzgeschichte, die spielt in einem Radiostudio. Ich weiß nicht genau, was gerade passiert ist. Die Lichter sind ausgegangen, schwarz wie in einer schwarzen Kiste hier drin, eine Art Stromausfall vielleicht. Auch wenn ich da draußen noch ein paar Straßenlampen brennen sehe, etwa eine halbe Meile den Berg hoch, wo die Häuser anfangen. Ich kann nicht genug erkennen, um sicher zu sein, aber wahrscheinlich hat sich der Notfallgenerator schon eingeschaltet. Wenn nicht, wird es jetzt gleich tun. Ich rede also einfach weiter. Vielleicht sitzen auch einige von euch da draußen im Dunkeln. Vielleicht habt ihr jetzt nur noch meine Stimme, an der ihr euch festhaltet. Und wenn ihr uns nicht in Augenblicken wie diesem gegenseitig helfen könnt, dann spielt der Rest doch auch keine Rolle mehr. Aber ich habe noch mal drüber nachgedacht. Ich muss das berichtigen, was ich euch vorhin gesagt habe. Es wird heute Nacht doch noch Musik geben, während wir darauf warten, dass der Strom wieder da ist. Darauf warten, dass das repariert wird, was kaputt gegangen ist. Ich habe es schon aufgelegt, habe im Dunkeln alles nach Gefühl vorbereitet. Ich werde jetzt Mozarts Requiem für euch spielen, weil es großartige Musik ist. Sicher, mit das Beste, was je geschrieben wurde. Aber auch, weil es das ist, was ich heute Abend nach dem Essen für Martha gespielt habe, bevor ich ins Studio gekommen bin. Sie fand es wunderschön.
Mikey? Hello?
Mike? Wir hätten jetzt gerne den letzten Track. Danke. Das wird nicht Mozarts Requiem.
Wärst du Dichter, du bliebest allein deinem Fest.
das als Gleichung der Reim. Du dichtest, was flüchtiger ist als ein Heim. Schriebest den Fenstern die Gitter noch ein. Säg sie mit eiserner Feile dem Wort, feil an ihm und erfind ihm den Ort, den Buchstab fälle und wisch ihn hinfort. Von Tafeln all hier, nicht erst jenseitig dort. Und dichtest du nicht mehr, so lockere dich, verführ den Schmerz zu einem Gedicht, frag nicht, was war und was werde dem Weg, wenn er nicht schiene durch Zeilen als ich. Bist du auch traurig, die Trauer bleibt grau, doch war die Erd kein Grab, sondern Bau, über dem sich der Himmel wölbte noch blau und taute auf dich als Tränen der Frau. Wärst du Dichter, du bliebest der Reim, deinem Vers als Gleichung allein. Du dichtest, was singender ist als ein Heim. Schriebest den Häusern die Hoffnung noch ein.
Mit diesen, ja, die Musikgeschichte muss neu geschrieben werden. Welche, also von wem die Weltmusik die Einflüsse her hat, einen einzigen Einfluss, er sitzt neben uns.
Heutzutage geht das ohne Probleme, da machen wir die Story draus. Das hauen wir einfach viral
bei Fake
Facebook
News.
Das hauen wir viral bei Facebook raus und erdichten die Geschichte von Ögier.
Ein seefahrender musikalischer Mönch des 7. oder 8. Jahrhunderts.
So wie Dieter Meier das gemacht hat, hier von Yellow. Der hat Ausstellungen gemacht, die hat es nie gegeben. Der hat einfach nur ein Ausstellungsplakat dafür entworfen. Und
macht ja auch weniger Arbeit eigentlich, ne?
Zwei Exponate drauf und Datum und welche Kunsthalle das gewesen ist. Teilweise gab es die gar nicht. Und das hat er einfach rausgehauen.
Aber im April machen wir ja nun erstmal noch was anderes. Das stimmt, um diese Lobhudelei mal auf jemanden anderes zu übertragen. Im April jährt sich zum 8. Mal, am 4. April, jährt sich
das 8. Mal, tatsächlich
zum 8. Mal der Todestag von unserem Freund und Kollegen Klafki, auch Oliver Eufinger, bürgerlich sozusagen, aber wir kennen ihn eigentlich alle als Klafki. Und zu seinem Todestag oder zu seinem Geburtstag machen wir eigentlich jedes Jahr, haben wir immer was in der Hansastraße gemacht, also Texte von ihm. Und diesmal machen wir das hier im Café Godot und unser nächstes Motto heißt demzufolge von Klafki, ne?
Aulicke, Schwark und Meier lesen Klafki. Es fällt tatsächlich direkt auf seinen Todestag. Und ihr lasst euch überraschen, wenn ihr Lust habt, wieder zu kommen. Werdet ihr sehen, wo uns das dann hinführt.
Ja. Vielen Dank,
dass ihr gekommen seid.
Aufmerksamkeit.
Für die Aufmerksamkeit. Dankeschön.